Ich begrüße Sie zur ersten Folge der Talk Noir aus Berlin. Mit mir am Mikrofon Sonja Hartl und Thomas Wörtchen. Als dritter Kriminalroman in diesem Jahr erscheint im Polarverlag der kanadische Autor Ron Corbett, mit Preis gegeben. Den Ermittler Frank Jakubowski verschlägt es in die Welt um Richard Lake, wo er den Mord an einer dreiköpfigen Familie aufklären soll. Stunden von der nächsten größeren Stadt entfernt, in einem Ort, den er als Kind bereits mit seinem Vater zum Fischen besucht hat. Der Niedergang einst florierender Sägewerke und der Papierindustrie hat Richard Lake in einen Zufluchtsort für all jene verwandelt, die den Absprung nicht geschafft haben oder sich vor ihrer Vergangenheit verstecken müssen. Während Jakubowski die Verdächtigen in einem Hotel verhört, braut sich ein Schneesturm zusammen. Es geht um Kriegsgräuel, Drogen, die Gier nach Profiten. Was uns zu der Frage bringt, unterscheidet sich die kanadische Kriminalliteratur so wesentlich von der amerikanischen?
Ich weiß gar nicht, ob ich es unbedingt als großen Unterschied bezeichnen würde, aber was ich doch relativ auffällig finde bei kanadischer Kriminalliteratur ist, dass irgendwie natürlich immer Natur eine Rolle spielt und dass es auch immer irgendwie um Drogenhandel geht. Das scheint ein großes Thema in Kanada zu sein.
Naja, und es geht natürlich, das zweite große Thema, das Kanada irgendwie scheinbar anscheinend beherrscht ist, sind Gangs, Biker-Gangs. Es gab ja in Montreal die berühmten Biker-Kriege. Also da habe ich selbst Trümmer davon gesehen, nämlich so ein Biker-Fort, das von einer anderen Gang angegriffen wurde, wo da wirklich mit Raketenwerfern geballert wurde. Und diese Biker-Gangs sind wohl auch sehr gut vernetzt in der kanadischen Politik. Und und die Größe des Landes und die relativ dünne Besiedelung schafft natürlich auch schön Platz für Drogenrouten natürlich. Ja, bei Dietrich Kalteis zum Beispiel ist es so weit gediehen, dass er sich hemmungslos lustig macht über diese Manie sozusagen. Also da versucht man irgendwie ein Skigebiet bei Vancouver in ein Drogenparadies zu verwandeln. Und also dieses Eindringen von mafiösen Strukturen in diese weite Landschaft, polizeifreie Vakuum, das ist immer ein Thema bei den Kanadiern. Das ist so ähnlich wie die Polizeikorruption in Australien scheinbar wirklich ein Thema, das das Land ja auch zu Reaktionen zwingt. Sie haben ja jetzt zwar Cannabis legalisiert, aber das ist auch wahrscheinlich nur der erste Schritt, um zumindest die Spitzen mal ein bisschen wegzunehmen. Aber Drogen ist wohl ein Problem. Formal und ästhetisch würde ich sagen, sehe ich keine großen Unterschiede, egal ob das jetzt Frankophone sind oder anglophone Kanadier. Die sind so im internationalen Standard von der Schreibweise her. Das ist richtig. Es gibt ein paar kanadische Krimis, die allerdings dann noch weiter nach oben spielen. Also Ron Corbett ist in der Northern Divide, das ist schon relativ weit im Norden. Wenn man mal auf die Karte guckt, das ist schon fast Polarkreis, wo dann spezifische Seven Nations Thematiken aufkommen, also indigene Bevölkerung, die dort sozusagen noch ihre Abgrenzungskämpfe gegen die Weißen noch führen. Also das ist sicher noch ein Spezifikum. Das gibt es auch in Alaska übrigens auch. Es gibt ja Alaska-Krimis, die sich auch eben damit befassen, was die moderne Welt anrichtet oder wo die Chancen liegen, der Inuit-Völker da autonom zu agieren. Also das sind so die großen Themen wohl. Sonst hat man natürlich ja in Kanada auch die üblichen Serial Killer. Wie heißt die? Sehr berühmt, Gerichtsmedizinerin auch, glaube ich, aus Montreal oder Toronto. Das ist eine kanadische Autorin. Merkt man gar nicht. Cathy Reichs?
Ist sie Kanadierin?
Ja, ist sie Kanadierin? Ich glaube, sie ist Kanadierin.
Ja. Ja, jetzt genau. Im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse kommen ja viele Autoren in die deutsche Übersetzung in unsere Buchhandlungen, wo man einfach mal ein größeres Bild dieses Landes bekommt. Es ist natürlich immer eine Frage, man, glaub, man kann dann im Genre nicht an Kriminalliteratur rangehen und sagen, okay, gibt es Unterschiede zwischen Italienern und Franzosen, Kanadiern oder Amerikanern? Weil die Geschichte, die da ist, ob es Drogenhandel, Bikerkrieg oder sonst irgendwas ist, ist ja nur international. Da werden jetzt nicht neue Wege beschritten. Aber ich glaube, dass die kanadische Kriminalliteratur natürlich durch die Weite des Landes eigentlich einen viel größeren Spielraum hat, als wenn wir jetzt sagen, wir haben den typischen Urban Noir, der in Los Angeles oder New York spielt oder sonst irgendwo. Und sobald die Kanadier hingehen und in Toronto oder Vancouver ihre Sachen ansiedeln, ist natürlich nicht mehr viel Unterschied da.
Klar. Interessanterweise haben kanadische Autoren ja im anglophonen Bereich ja Riesenprobleme, auf den amerikanischen Markt zu kommen und auch auf den britischen Markt. Das ist wirklich interessant. Also da gibt es sozusagen Abwehrhaltungen, Abwehrkräfte. Finde ich sehr interessant. Also kanadische Autoren haben nicht unbedingt US-amerikanische oder britische Verlage. Ob das damit zu tun hat, dass die sozusagen das Kolonialvolk Briten da noch Reflexe gegen die Kolonien hat, man könnte es manchmal meinen. Das ist wirklich ganz bizarr sogar. Gilt, by the way, auch für australische Autoren und südafrikanische Autoren, die es komischerweise auf diesen Märkten nicht allzu leicht haben. Also wir sind da bedeutend offener.
Dass sie abgeschottet sind im Grunde so,
oder? Ja, so ein bisschen, ja. Also ich finde das nach gerade bizarr. Also wenn man guckt, haben die einen amerikanischen Verlag? Nee. Haben die einen britischen Verlag? Nee. Haben sie einen deutschen Verlag? Ja.
Das war doch zum Beispiel bei Adrian McKinty auch. Also das sogar als Nordire auch mit seiner Sean Duffy-Serie. Und ich meine auch sogar mit der Serie, die in Boston ja angefangen hat, dass er damit auch gar nicht auf dem amerikanischen Markt war.
Eben. Und dass also Candice Fox als Australierin auf den amerikanischen Markt gerät, ist schon bemerkenswert. Ich glaube, der große Peter Temple ist, glaube ich, nicht auf dem amerikanischen Markt, also wirklich einer der bedeutendsten australischen Autoren. Und bei den Kanadiern ist es eben auch so. Und das ist irgendwie komisch. Also da ist ja selbst Österreich gegen Schweiz noch harmlos. Also
kommen aus Kanada nur die Drogen ins Land und nicht die Kriminalität.
Ja, die Amis machen ja auch eine relativ interessante Politik. Also die beklagen sich ja dann auch immer, die Kanadier seien viel zu lasch gegen die Drogen und drohen dann mit Sanktionen und was der Teufel was. Das ist schon ein interessantes Ding. Also auch wer je Stop-Over-Flüge gemacht hat, wo man nach Kanada fliegt, über USA-Territorium, dann hat man plötzlich auf kanadischen Flughäfen US-amerikanische Customs-Enklaven, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben, aber sich so aufführen, als ob das doch ihr Land wäre. Also das Verhältnis zwischen Kanada und USA ist jetzt nicht gerade nett. Und ja, da oben in Neuengland ist natürlich lustig, da freut man sich immer wieder, wenn man in Kanada landet, weil der Kaffee besser ist. Und das ist tatsächlich so.
Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir kulturell amerikanisiert sind. Also ich meine, wenn in Amerika irgendein Verbrechen passiert, haben wir es hier in den Nachrichten, passiert in Kanada irgendwas, hört man hier nichts.
Obwohl sie natürlich auch weniger Schusswaffen haben. Haben natürlich viel restriktivere Schusswaffengesetze. Insofern gibt's ja immer diese blöden Witze, dass Kanada USA minus Schusswaffen und plus gutes Essen ist. Ja. Da ist ja was durchaus was dran. Also noch, ich kenne ja Kanada relativ gut und mag das Land. Also da ist es wirklich was dran. Natürlich ist der Unterschied erstmal gering. Also gerade in der Grenznähe merkt man es wirklich nicht, ob man jetzt da oder dort ist. Also die Landschaft ist gleich, Neuengland, Landschaft ist gleich, Autos sind gleich, die Städte, die Designs sind gleich. Aber dann gibt es eben doch diese Unterschiede. Und ich glaube also, dass es da weniger, dass weniger Schusswaffen unterwegs sind,
dass man das. Wir hoffen, dass kein Kanadier diesen Podcast hört, sonst kriegen wir viele Mails, die uns dann sagen, in Kanada ist alles völlig anders.
Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, die Kanadier freuen sich, wenn sie das hören. Ich glaube, die Amis freuen sich nicht.
Ja, aber sie haben eine reiche Krimi-Gemeinde. Was mich ja dann am Anfang immer verwundert hat, sie haben ja noch diese Teilung ins französischsprachige Gebiet und ins englischsprachige Gebiet, dass teilweise da französische Bücher gar nicht ins Englische übersetzt werden in Kanada.
Ja. Und umgekehrt.
Und umgekehrt.
Und genau, umgekehrt. Genau.
Also da gibt es also doch noch einen kulturellen, ich will nicht sagen Bruch, aber zumindest eine Linie, die sich da zieht.
Naja, Quebec hat ja immer auch ja auch Unabhängigkeitsbestrebungen. Also Quebec hat ja immer Autonomiegelüste gehabt. Naja, ist auch klar, ist ja auch ein merkwürdig zusammengeschustertes Ding. Kanada ist ja nun wirklich aus der großen englisch-französischen Auseinandersetzung im 18. Jahrhundert sozusagen hervorgegangen. Ist klar, dass das jetzt nicht so.
Aber das Merkwürdige ist, finde ich, also, weil ich ja einige Sachen gelesen habe, dass das kaum thematisiert wird in den Büchern. Also wenn man zum Beispiel in Belgien sieht, wie Wallonen und Flamen aufeinander losgehen, was in der belgischen Kriminalliteratur ja auch vorkommt, ist dieser Punkt eigentlich kaum zu lesen in Kanada.
Ja, aber soweit ich weiß, haben ja auch die Kanadier damit weitaus weniger Probleme als die Belgier. Und wen wir noch gar nicht erwähnt haben, obwohl wir über kanadische Kriminalliteratur gesprochen haben, ist ja zum Beispiel Louise Penny, die so völlig rausfällt aus allem, was wir bisher gesagt haben, die mich ein bisschen mehr an Fred Vargas erinnert. Und es spielt zumindest in dem französischsprachigen Teil Kanadas. Ich weiß gar nicht genau, in welcher Sprache sie schreibt, ob sie Französisch oder Englisch schreibt. Aber das ist zumindest auch eine Autorin, die in den USA publiziert wird und die da auch sehr erfolgreich ist. Und die es schon länger, meine ich, auf dem deutschsprachigen Markt gibt und die jetzt bei Campa neu oder auch komplett rauskommt und hier erst noch so ein bisschen entdeckt wird zurzeit, meine ich.
Und ja, Fred Vargas selbst hat ja auch einen Ausflug nach Kanada gemacht. Ne?
Ja, stimmt.
Klar. Also wenn jetzt aber so eine Fortschreibung der französischen Noir-Tradition oder der Polar-Tradition in Kanada, die kann ich jetzt aber auch nicht so deutlich sehen.
Nee.
Also da fällt mir nichts dazu ein. Mag es vielleicht geben irgendwo, aber ist mir noch nicht begegnet. Also dass man so direkt sozusagen auf Frankreich rekurriert. Also was ich gelesen habe, sind also meistens angelsächsische Muster. Also sprich amerikanische oder britische eben. Ne? Also es ist natürlich ein Land, das auch extrem stolz ist auf seine Multikulturalität und wo es auch ja angeblich zumindest besser läuft sozusagen als in den USA. Auch da gibt es natürlich Widerspruch von den indigenen Bevölkerungen, die sich auch nicht sehr nett behandelt fühlen. Ich glaube, es gab auch jetzt erst vor kurzem gab es erstmal eine Entschuldigung für diverse Koloniale und Gräuel, die es da natürlich auch gab. Andererseits haben natürlich die beiden Kolonialmächte, die sowohl die Engländer als die Franzosen, halt die Indigenen sehr funktionalisiert auf ihrer Seite jeweils. Also da kann man ja schon fast von aufhetzen. Ja, muss man sprechen für die eigenen Bestrebungen. Also wenn man sich die berühmten French and Indian Wars anguckt, das war ja alles nicht sehr benevolent, was da gelaufen ist. Und da müssten eigentlich noch mehr Spuren sein, als sie tatsächlich vielleicht sind. Oder vielleicht kennen wir aber auch die falschen Sachen. Ist das Problem mit Kanada ist es natürlich auch so, dass wir da auch auf die üblichen Pipelines angewiesen sind. Was sehen wir? Was können wir sehen? Also ich habe mich ziemlich beschäftigt zwar damit, aber komme da auch nicht weiter. Man müsste vielleicht wirklich mal hinfahren, also jetzt auf Lektürereise gehen, ganz gezielt gucken. Denn da sind auch so viele Filtersysteme, weiß ich nicht.
Wobei natürlich dann die Frage kommt, gibt es überhaupt eine nationale Krimi-Literatur? Die gibt es nicht. In Abstufungen hat man zwischenzeitlich immer wieder mal einen Roman, der wirklich von dem Bekannten es nicht nur variiert, sondern einen ganz eigenen Ton bei der Geschichte heranbringt. Aber dass man jetzt sagen kann, die Krimi-Literatur in Japan ist völlig anders als die in Korea, könnte ich nicht unbedingt behaupten.
Naja, letztendlich thematisiert ja so gut wie jede Kriminalliteratur Gewalt in irgendeiner Art und Weise. Und Gewalt ist ja kein lokales Phänomen, sondern
es gibt ein so Einfluss, globales. Entschuldigung, so Einflussströme. Ja. Die sind aber schwer zu belegen, aber das merkt man, also wo die hingeguckt haben. Also zum Beispiel, was aus dem Maghreb kommt, relativ von einer französischen Tradition eher bestimmt ist. Warum die Karibik ausgerechnet auf angelsächsische Tradition geht, kann man auch drüber spekulieren, warum das so ist. Aber natürlich gibt es Nationalliteraturen in diesem strengen Sinn, gibt es nicht, falls es die hier gegeben hat. Ich halte es auch für einen Unfug, von der deutschen Romantik zu reden. Man versteht ja auch die deutsche Romantik nicht, wenn man nicht die europäische Romantik im Blick hat. Also plus die nordamerikanische, das geht nicht einfach. Insofern hat auch die kanadische Kriminalliteratur mit dem zu tun, mit was sie zu tun hat, was vor Ort ist eben. Und das sind eben diese Themen, die wir jetzt angesprochen haben.
Dennoch würde ich sie doch relativ eindeutig in US-amerikanischen Mustern verorten. Also vielleicht, es mag aber natürlich eben auch an meiner Lektüre liegen. Ich kenne das ein bisschen, was übersetzt wurde, und das mag ja auch tatsächlich speziell so für den Markt ausgesucht worden sein, dass man sich da wiederfindet und nicht mit was völlig Eigenständigen konfrontiert wird. Aber das finde ich jetzt, also gerade bei dem Corbett finde ich das doch sehr eindeutig, dass er mit US-amerikanischen Mustern arbeitet, mit vielleicht auch ein bisschen Country, Noir, Anleihen durch die Natur, aber vielleicht beziehe ich auch mittlerweile alle jegliche Naturdarstellungen, insbesondere von Winter und verlassenen Landschaften,
ja, so auf Country Noir. Wird es im Roman regnet, ist es sofort skandinavisch.
Ja, natürlich, klar. Nein, obwohl es ja zu wünschen wäre, wenn dem so wäre, dass man sozusagen nur einen Bruchteil davon oder einen Filter bekommen würde. Ich würde mich ja viel mehr interessieren für das, was außerhalb der Tradition stattfinden würde. Also für die Autochtonen, also wenn man davon überhaupt reden kann, zumindest für ungewöhnliche Dinge, die aus der Gegend kommen. Das fände ich spannender. Insofern denke ich auch, dass jetzt die Kanada-Buchmesse jetzt auch nicht unbedingt den großen Boom des kanadischen Krimis auslösen wird.
Weil da kein
Alleinstellungsmerkmal ist, dass so man sagen würde, oh ja, interessant. Oder es wimmelt von Talenten, die noch gar nicht entdeckt sind. Also so ein Gewimmel kann ich nicht sehen, leider. Ja.
Ich frage mich dann, wann haben wir in den letzten Jahrzehnten eine riesen Entdeckung gemacht, die genau in die Richtung führt. Dass wir irgendwie Narrative aus einer Gegend bekommen haben, die wir so noch nie gehört haben.
Meinst du jetzt einen Autor oder meinst du eine Region?
Eine Region. Also Autoren gibt es immer wieder, die wirklich mit einer eigenen Stimme kommen.
Also für mich wären das dann tatsächlich die lateinamerikanischen Kriminalromane, die in den letzten Jahren gekommen sind. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so eigen ist, aber insbesondere die Autorinnen fand ich schon... Die waren zumindest für mich eine Riesenentdeckung, was aber vielleicht auch mehr über meine vorherige Lektüre sagt, als über die jeweiligen Kriminalromane. Aber da finde ich, dass gerade Latein- und Südamerika, was Kriminalliteratur angeht, sehr, sehr spannend ist. Immer noch hier, was hier ankommt, ja auch gefiltert durch Übersetzungen oder über das, was es nach Deutschland schafft, durch die üblichen Kanäle. Aber das wäre jetzt das, was mir so einfallen würde da.
Ja, man hat eine statistische schon eine Häufung, die manchmal in manchen Weltgegenden geballt auftritt. Also eine Talent- oder eine Talentballung, wie man das auch immer nennen mag. sicher Rezessionsprozesse, also Filter lassen wir jetzt mal raus. Und das ist tatsächlich natürlich in Lateinamerika, ist das in den 80er Jahren so gewesen. Hat auch lange gedauert, bis die angekommen sind. Also Autoren wie Taibo oder so haben auch gedauert, bis sie hier so richtig angekommen sind. Andere, die genauso grandios sind, sind nie angekommen, muss man auch sagen. Also es gibt eine ganze Menge argentinischer Autoren, die nie angekommen sind. Gilt für Brasilien auch. Dann hatten wir so eine kleine Südafrika-Welle, was auch mit Individuen zu tun hat. Im Grunde waren es aber auch nur vier, fünf, sechs Autoren maximal. Dann hatten wir eine Australien-Welle. Bis man hochrechnet. Im Moment liegt der Fokus jetzt ein bisschen komischerweise bei uns auf Asien, auf Südkorea, Japan, zunehmend China, da eher im Science-Fiction-Bereich. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, Science-Fiction ausgenommen, ob das nicht auch immer Minderheitenprogramme sind. Also ich glaube nicht, dass wirklich, bis auf Dion Mayer aus Südafrika und Candice Fox aus Australien jetzt nicht die richtig großen Bestsellerzahlen hervorgekommen sind. Es wird beachtet, es wird mit Wohlwollen beachtet, ist aber immer noch auf jeden Fall und zunehmend wieder sogar Minderheitenliteratur. Das heißt nicht, dass es nicht interessant ist. Und was es nicht ganz spannend ist, also was da passiert in Südkorea oder in Asien. Oder zunehmend, ich möchte mal sehen, dass der erste pakistanische Polit-Thriller, es gibt ein paar, dass die hier mal durchschlagskräftiger werden. Aber das ist per Definition schon Minderheitenliteratur. Das ist natürlich auch schade, weil ich muss sagen, ein bisschen Publikumsbashing darf ja auch manchmal sein. Ich finde, dass das Lesepublikum ist deutlich unneugieriger geworden, als es das noch vor 20 Jahren war.
Liegt das daran, dass wir uns zu einem Serienpublikum entwickeln und am liebsten Serien auch im Krimi lesen, das heißt von Band 1 bis zu Band 16?
Also ich denke eher, dass es daran liegt, dass unser ganz breites Lesepublikum keine Experimente möchte. Und ein Experiment kann schon sein, einen Roman zu lesen, wo ganz komische Namen drin vorkommen. Dann lesen wir ihn lieber nicht und lesen den 17. Ostfriesen-Krimi. Also das muss ich leider feststellen, dass das in letzter Zeit ein bisschen problematisch wird. Und das hat einfach mit Unneugier zu tun. Also wir sind möchten eigentlich, vielleicht schlagen sich da 20 Jahre Merkel nieder, also bitte keine Experimente.
Ja, der arme Merkel kann nicht für alles zuständig sein.
Nein, nee, aber die Stimmung,
ja,
die ist nicht zuständig, nicht Frau Merkel, sondern ich meine einfach eine gewisse ja, auch alles, was sonst gesamtgesellschaftlich auch passiert. Also Angst vor Globalisierung, vor Komplexität, vor Fremdem. Manchmal, wenn ich ganz übellaunig bin, sehe ich auch schon so einen leichten, ganz biederen literarischen AfDismus am Werk. Ja, würde ich wirklich sagen.
Da müssen wir natürlich nachhaken.
Da müssen wir nicht,
ja. Einfach aus dem Grund, weil glaubst du, dass sich innerhalb der deutschen Literatur sich sowas festsetzt?
Es setzt sich jetzt nicht programmatisch durch, sondern eine lauthalses Desinteresse an sowas hat schon damit zu tun. Also hat schon mit einer Abwehr von Fremden zu tun. Es ist völlig unplausibel, dass wirklich das ganz, ganz breite Lesepublikum in der Tat mehr immer Gleiches haben möchte. Alpen, Schweden geht gerade noch, Urlaubsgebiete, deutsche Urlaubsgebiete und immer zögerlicher reagiert gegen Sachen, die von wo ganz anders herkommen. Also da soll man sich nicht da ist, glaube ich, die Kritik und das Feuilleton und die professionelle Rezeption und die Breitenrezeption geht da, glaube ich, klafft da ganz schön auseinander. Also auch so eine Erfahrung, die ich in öffentlichen Veranstaltungen öfters mache. Dass das tatsächlich so ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt alles AfD-Wähler sind, die sagen, buy German oder so. Auf gar keinen Fall. Aber da ist was durchgesickert in die Mentalität. Ja. Also wenn man mir erklärt, ich lese keine chinesischen Kriminalromane, die haben so komische Namen, ich lese lieber was Deutsches, da kriege ich schon leichte Gänsehaut.
Ja, hat ja Dostojewski schon darunter gelitten, dass viele gesagt haben, russische Literatur lese ich nicht, weil ich mir die Namen nicht merken kann.
Aber das sagst du nicht öffentlich. Nee. Und aggressiv.
Okay.
Also das ist der Unterschied. Natürlich gab es das schon immer. Klar, die Russen, da weiß man nie, wie die heißen. Mhm. Aber das ist was anderes, wenn ich bei in der Situation, bei der Publikumssituation, dem Vortragen sagen, das will ich nicht hören.
Auf solche Töne. Dass, tatsächlich auch, also ich glaube schon, dass es noch diese Neugier auf anderes gibt. Ja, aber ich glaube, die ist kleiner geworden, ja. Und die ist auch immer spezialisierter geworden. Und das sieht man ja auch in anderen Bereichen, wenn es dann zu dieser Abrechnung zwischen Print-Feuilleton und sogenanntes Online- oder Social-Media-Feuilleton kommt. Aber wenn man mal guckt, gerade bei Social-Media-Kanälen, da gibt es gerade Leute, die sehr gezielt danach suchen, Literatur von nicht weißen, nicht männlichen Autorinnen zu finden oder auch wirklich aus Regionen in der Welt, wo sie noch nicht waren. Und da ist auch teilweise, muss das halt erstmal gefunden werden, weil es auch das nicht in der Breite gibt. Das ist ein Nischenangebot. Und ich glaube, man darf, was die Experimentierfreudigkeit angeht, auch nicht vergessen, dass das breite Lesepublikum nur eine bestimmte Menge an Zeit zur Verfügung hat, die sie für Medienkonsum aufwenden können. Und da haben jetzt sicherlich Streamingdienste und die anderen Serien, die Fernsehserien, die Streamingserien einfach auch einen Teil der Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Wahrscheinlich in einem stärkeren Maße, als es noch vor 20 Jahren war. Aber auch da wird immer viel darüber geredet, das sei da alles so experimentierfreudig. Und da glaube ich jetzt auch, dass es gerade kippt. Wir hatten experimentierfreudige Formate. Es gibt die immer noch, aber die sind ganz, ganz vereinzelt. Sondern auch das, was auf Netflix läuft, ist größtenteils standardisiert. Ich habe 13 Folgen und ich weiß ungefähr, wie es verläuft. Und deswegen glaube ich, dass diese geringere Bereitschaft gegenüber Experimenten oder gegenüber etwas, was man noch nicht kennt, tatsächlich ja, stagniert oder sogar sinkt. Da wäre ich schon
bei dir. Also verändert das Streaming unserer Kultur?
Nicht nur, man hat es auch beim Tatort. Also zum Beispiel diese Aufschreie, wenn der Tatort mal was wagt, was jetzt natürlich gemessen an Großkino schon läppisch ist, aber wenn der Tatort mal Dinge wagt, die nicht immer so gemacht wird, dann kann man relativ schnell in den Social Media nachlesen, ach, war das wieder abscheulich, das habe ich wieder nicht verstanden, was soll das? Also da wartet man schon. Das hat sicher mit einer Zeitökonomie zu tun, das ist richtig, aber es sind ja nicht nur Leute, die, darunter sind ja auch Leute, die durchaus professionell sonst mit so Sachen umgehen. Also ich denke nicht, dass da sich sozusagen eine neue Klassenfrage auftut.
Aber ein anderer Kulturbegriff. Ein Kulturbegriff, der bedeutet, ich möchte gerne das als Kultur ansehen, was ich erwarte.
Ja, also um den alten Begriff wieder zu bringen von Brecht, man erwartet wieder Kulinarisches.
Ja.
Und man erwartet überhaupt nichts mehr mit Reibungsflächen.
Auch, dass man sagt, okay, ich brauche eine Herausforderung.
Naja.
Dass die Grenzen des Krimis im Grunde da doch sehr eng gesteckt sind.
Also abgesehen davon, dass ich mich über Krimis sehr gut ärgern kann, würde ich...
Über schlechte Krimis kann ich mich auch wunderbar ärgern.
Ich glaube, dass der Krimi als einfach sehr populäres Genre darunter ein bisschen, nicht leidet, aber der Krimi ist das populärste Genre, meine ich, und ein Großteil erwartet diese Standardware. Und es gibt viele, die diese Erwartungen zu gerne bedienen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, worunter der Krimi leidet. Wobei auch da die Frage ist, es ist ja schon immer so gewesen, dass es einen Großteil gab, was Unterhaltungsliteratur war, was wir vielleicht als Trivialliteratur, wobei das ist mir eigentlich schon wieder fast zu hierarchisch, aber Avantgarde oder was Wagen, das war schon immer eine Sache von einer Minderheit. Das waren schon immer einzelne Autoren und Autorinnen. Und ich weiß nicht, ob sich das prozentual heute dann so stark verändert hat oder ob nicht nur einfach insgesamt viel mehr Bücher da sind.
Ja, ich meine, dass Avantgarden gefressen werden sozusagen vom Mainstream, das ist ganz normal. Also das ist
sobald es
funktioniert, ist okay. Ja, ist der Faden weg, aber das machen wir jetzt.
Das ist wunderbar. Da habe ich schon bei allen Podcast-Aufnahmen habe ich da immer mitgerechnet, dass es mir weggeht.
Egal.
Ich denke auch, das ist ein längerer Podcast als gewohnt, aber Ich wollte ihn noch nicht abbrechen. Ich danke für das Gespräch. Oh. Und es gibt noch viel zu reden über die kanadische Literatur. Wir lassen uns mal bei der Buchmesse überraschen. Und der nächste Podcast erscheint in 4 Wochen wieder zum 8. des Monats. Herzlichen Dank.